Herzlich willkommen beim Podcast des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Mein Name ist Katja Patzwald. Ob man im Osten oder im Westen lebt, in der Großstadt oder im Dorf, das hat einen Einfluss auf die Lebenszufriedenheit. Ich spreche heute mit Nico Stawarz und Heiko Rüger, Soziologen am BIB. Die Lebenszufriedenheit der Bevölkerung wertet das BIB ja einmal im Jahr aus und dieses Mal geht es um das regionale Wohlbefinden. Region, Umgebung, Nachbarschaft oder Stadtteil oder Bundesland, da kann man ja auf sehr verschiedene Größen scharf stellen und das machen wir auch gleich. Aber erstmal will ich fragen, was ist dieses Wohlbefinden überhaupt und warum ist es dann wichtig, das zu erheben und zu kennen, Nico?
Ja, subjektives Wohlbefinden ist letztlich ein Maß, um die Wahrnehmung der aktuellen Lebensbedingungen von Menschen in der Gesellschaft abzubilden. Und das wird oft über die allgemeine Lebenszufriedenheit erfasst. Dafür werden eben Menschen gefragt, wie ist ihre aktuelle Lebenssituation? Und sie werden darum gebeten, diese Lebenssituation eben zu bewerten auf einer Skala von 0, überhaupt nicht zufrieden, bis 10, völlig zufrieden. Und man sieht ja daran schon, dass es jetzt nicht um Glücksgefühle geht hier, sondern eben um eine relativ stabile Einschätzung der Lebenssituation. Und aus gesellschaftlicher Sicht ist das subjektive Wohlbefinden natürlich ein wichtiges Maß, weil es eben anders als nur das individuelle Einkommen oder das Bruttoinlandsprodukt eben eine umfassende Bewertung der Lebensumstände in der Gesellschaft ermöglicht. Und es geht eben um Aspekte wie sozialen Zusammenhalt, wie zufrieden ist man mit Einrichtungen der Daseinsvorsorge oder eben auch mit dem finanziellen Wohlstand. Und weil es eben so ein umfassendes Maß ist, wird es eben oft auch als ein alternatives oder als ein alternativer Wohlstandsindikator genannt. Und für die Politik ist es letztendlich ein wichtiges Maß, weil politisches Handeln ja darauf abzielen muss, die Lebensbedingungen oder der Menschen oder auch die Bedürfnisse der Menschen zu erfüllen. Und dementsprechend legitimiert eigentlich eine hohe Lebenszufriedenheit auch das Handeln von Regierungen. Und wenn wir ein konkretes Beispiel nehmen, wenn wir uns mit dieser öffentlichen Debatte um Einsamkeit beschäftigen, dann kann es ja sein, dass Alleinlebende vielleicht beruflich sehr erfolgreich sind, aber sich dann eben auch einsam fühlen und das mit einer geringen Lebenszufriedenheit dann einhergeht. Und eine reine Betrachtung des beruflichen Erfolges oder des Einkommens würde das ja verdecken. Also wir brauchen immer andere Indikatoren oder andere Maße, um zu verstehen, wie es Menschen in der Gesellschaft geht.
Ja, da spielt wahrscheinlich auch genau in diese Richtung hinein, dass ihr ja auch die Verteilung von Zufriedenheit auswertet und nicht nur den Durchschnittswert. Also damit ist gemeint Menschen, die super zufrieden sind, bis hin zu solchen, die wirklich richtig unzufrieden sind. Was lässt sich denn aus solchen Werten noch einmal ablesen?
Dazu muss man natürlich erstmal sagen, dass der Durchschnittswert eine relativ wichtige Kennzahl ist, genauso wie das durchschnittliche Einkommen in der Gesellschaft. Es sagt aber eben ganz wenig darüber aus, wie Wohlbefinden verteilt ist. Also gibt es einen sehr hohen Anteil von sehr Zufriedenen oder auch sehr hohe Anteile von wenig Zufriedenen. Und deswegen müssen wir uns eben genau diese Gruppen anschauen. Und das ist für eine am Menschen orientierte Politik sehr wichtig. Also einerseits die Zufriedenheit von sehr zufriedenen Menschen zu erhalten, aber eben auch speziell bei wenig zufriedenen Menschen gezielte Maßnahmen zu finden, um deren Lebenszufriedenheit oder Lebenssituation zu verbessern. Und dementsprechend betrachten wir eben immer auch die Verteilung oder die Wohlbefindensverteilung bei uns. Und im letztjährigen Monitor findet sich ja zum Beispiel, dass alleinerziehende oder alleinlebende Menschen eine sehr hohe Anteile von sehr unzufriedenen Personen in dieser Gruppe sich finden, wohingegen eben es sehr viele sehr Zufriedene gibt in der Gruppe, die sehr hohe Bildungsabschlüsse haben.
Ja, im letzten Jahr kam der erste Wohlbefindensmonitor heraus und der hat noch Daten aus der Zeit der Pandemie ausgewertet. Das ist natürlich wenig überraschend, dass tatsächlich die Pandemie auch das Wohlbefinden recht stark beeinträchtigt hat. Jetzt haben wir Daten von 2022. Da würden wir jetzt wahrscheinlich annehmen, dass es der Bevölkerung im Großen und Ganzen auch schon wieder etwas besser geht, oder? Ist das so?
Erstmal richtig, wie du gesagt hast, ist die Lebenszufriedenheit in 2021 relativ gering gewesen im Vergleich zu vor der Corona-Pandemie. Das zeigen eben auch andere Studien. Und dementsprechend war es jetzt spannend zu sehen, wie sich überhaupt das Wohlbefinden oder die Lebenszufriedenheit entwickelt. Und dafür haben wir das Sample des familiendemografischen Panels, also wir nennen das ja immer FREDA, die Abkürzung, nach Befragungszeitpunkten ausgewertet, um anzuschauen, wie sich die Lebenszufriedenheit in der Gruppe der 18- bis 49-Jährigen jetzt über die Zeit entwickelt hat. Und tatsächlich finden wir im April und Juni 2021, also dort, wo es sehr starke Maßnahmen bedingt durch Corona gab, mit 6,7 und 6,9 relativ geringe Lebenszufriedenheitswerte, bei sehr hohen Anteilen auch von wenig Zufriedenen um 33-38%. Das ändert sich Ende 2021, Anfang 2022. Also hier finden wir immer noch, ist die Corona-Pandemie immer noch stark von den Fallzahlen, aber es gibt viel weniger Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Und hier äußern sich ungefähr, oder ist die allgemeine Lebenszufriedenheit bei ungefähr 7,2 Punkten und damit deutlich höher. Und wir haben vor allen Dingen einen geringeren Anteil von Personen, die wenig zufriedenen sind, bei viel höheren Anteilen von sehr zufriedenen. Allerdings hat sich jetzt im Frühling und Herbst 2022 etwas die Lebenszufriedenheit wieder abgeschwächt, ist ein bisschen zurückgegangen und findet sich im Durchschnitt so bei 7,0 Punkten, wobei der Anteil von in der Mitte der Verteilung von zufriedenen Personen insgesamt höher ausfällt als während der Corona-Pandemie. Ein Grund für diesen abermaligen leichten Rückgang der Zufriedenheit könnten jetzt Sorgen und Ängste bedingt durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine sein und eben auch der Folgen für Deutschland sowie die zunehmende Inflation, die wir in Deutschland beobachtet haben in der Zeit.
Von 6,9 über 7,2 auf 7,0. Kannst du noch mal kurz einordnen? Das klingt jetzt nicht wie so ein riesiger Sprung jeweils, wie man diese Werte zu verstehen hat.
Also die Zunahme von 6,8 oder 6,9 auf 7,2 ist schon eher so ein mittlerer Zusammenhang, der schon relevant ist in der Lebenszufriedenheitsforschung. Ist vielleicht vergleichbar zum Beispiel mit einem Umzug innerhalb Deutschlands. Da findet man ungefähr so diesen Anstieg. Und ein Rückgang von 7,2 auf 7,0 ist natürlich auch wieder schon von der Relevanz. Aber da wir hier so einen hohen Anteil von zufriedenen Personen, also in der Mitte der Verteilung finden, bei weniger sehr unzufriedenen Personen, würde ich sagen, er ist relevant, aber nicht ganz so dramatisch wie der Rückgang in der Corona-Pandemie.
Und das ist auf einer Skala von 0 bis 10. Dieses Jahr habt ihr euch mit den regionalen Unterschieden in der Lebenszufriedenheit beschäftigt. Warum ist es denn wichtig, auf diese regionalen Unterschiede zu schauen?
Also es war erstmal sehr naheliegend, sich eigentlich mit dem Thema zu beschäftigen. Denn neben individuellen soziodemografischen Merkmalen sind es ja genau die regionalen Lebensbedingungen. Also wo wohne ich, wie ist meine Wohnumgebung, wie ist mein Wohnumfeld, die das subjektive Wohlbefinden der Bevölkerung bestimmen. Und zum Beispiel der erste Gleichwertigkeitsbericht der Bundesregierung von diesem Jahr analysiert ja ganz viele regionale Disparitäten und zeigt ja, wie relevant das politisch und gesellschaftlich ist, das Thema. Allerdings ist es eben so, dass im Gleichwertigkeitsbericht das subjektive Wohlbefinden eine sehr, sehr untergeordnete Rolle spielt. Und wir gerade denken, dass eben das subjektive Wohlbefinden besonders gut geeignet ist, regionale Disparitäten zu analysieren, weil es eben eine ganz große Vielzahl von verschiedenen regionalen Aspekten, die für die Lebenszufriedenheit oder Lebensbedingungen relevant sind, erfasst. Und ein subjektiver Indikator hat natürlich auch den Vorteil, dass die Menschen die Aspekte in ihre Bewertung einbeziehen, die für ihre Bewertung auch relevant sind. Also ist es in den Städten eben Verkehrsbelastung oder der Anteil von Grünflächen, das spielt vielleicht auf dem Land weniger eine Rolle. Ist es eben dann auf dem Land vielleicht eher die Verkehrsanbindung oder der regionale Arbeitsmarkt, der für die verschiedenen Lebenssituationen relevant ist. Und im BEB-Monitor Wohlbefinden von 2024 haben wir uns eben regionale Verteilungen der Lebenszufriedenheit nach ganz verschiedenen Aspekten angeschaut. Angefangen so von administrativen Abgrenzungen nach Bundesländern oder Stadt und Land hin zu ganz kleinräumigen Abgrenzungen, die zum Beispiel die Feinstaubbelastung in der näheren Umgebung oder auch den Grünflächenanteil in der näheren Umgebung misst und sich anschaut.
Ja, dann nehmen wir doch mal die Bundesländer. Wie sieht es da aus? Gibt es Bundesländer, in denen das eine größere Lebenszufriedenheit herrscht als in anderen? Heiko?
Ja, die höchste mittlere Lebenszufriedenheit der Bevölkerung im jüngeren und mittleren Erwachsenenalter findet sich in Brandenburg, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und Bremen mit rund 7,1 Punkten. Es folgen dann Bayern, Hamburg sowie Baden-Württemberg mit jeweils 7,0 Punkten auf dieser Skala von 0 bis 10, die die Lebenszufriedenheit misst. Wiederum etwas geringere Lebenszufriedenheitswerte von rund 6,9 finden sich in den meisten anderen Bundesländern. Die geringsten durchschnittlichen Lebenszufriedenheitswerte berichten Befragte hingegen in Sachsen-Anhalt und im Saarland mit 6,0 bzw. mit 5,8 Punkten. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass in Sachsen-Anhalt und im Saarland sich vergleichsweise viele Gemeinden finden, die einen hohen Anteil an Personen mit niedrigem Haushaltseinkommen, geringen Steuereinnahmen und einer höheren Arbeitslosenquote aufweisen. Wir haben uns aber auch hier die Wohlbefindensverteilung angeschaut und das für die bevölkerungsstarken Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, weil wir dort genug Fälle hatten, die wir auch differenziert auswerten können. Dabei zeigt sich, dass unter diesen Bundesländern der Anteil der sehr Zufriedenen in Baden-Württemberg und Bayern vergleichsweise hoch ist, mit 18%, in Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen mit 15 bzw. 14% eher niedriger. Eine Erklärung könnte sein, die bessere wirtschaftliche Situation im Süden Deutschlands.
Das Saarland und Sachsen-Anhalt sind die Schlusslichter und der Abstand ist ja wirklich richtig groß. Gerade wenn ich mir anhöre, Nico hat vorhin gesagt, nach der Pandemie von 6,9 auf 7,2 und das ist schon sozusagen ein beträchtlicher positiver Effekt gewesen und das ist jetzt ein ganzer Punkt oder mehr Abstand. Das ist doch wirklich, also das grenzt ja schon an besorgniserregend, oder?
Ja, also diese Unterschiede von einem Punkt ungefähr, die sind schon als sehr groß zu bezeichnen, auch im Vergleich mit anderen Unterschieden, die man in der Wohlbefindensforschung sieht, dann schon recht deutliche Unterschiede. Und deswegen wäre ja auch hier unser Plädoyer oder unser Ziel dieser Analysen zu sagen, wo muss man als Politik genau hinschauen, um eben die Lebensbedingungen vor Ort zu verbessern.
Gut, Stadt-Land ist auch ein typischer regionaler Unterschied, wenn man so will. Diesen vermeintlichen Gegensatz sehen RegionalforscherInnen aber gar nicht so gern, sondern sie nehmen da auch noch mal eine feinere Abstufung vor und dieser seid ihr auch gefolgt. Also es wird unterschieden nach städtischen und ländlichen Räumen und in diesen Raumkategorien gibt es dann wieder Gemeinden verschiedener Größe, von Dorf bis Mittelstadt und Großstadt. Wenn man jetzt mal diese Unterteilung sich anschaut, also wonach genau wird denn da unterschieden und sind das dann jetzt wiederum Abgrenzungen, die auch das Leben der Bevölkerung maßgeblich prägen?
Wir verwenden die sogenannte regionalstatistische Raumtypologie, RegioStar, mit 7 Ausprägungen. Dabei werden 4 Typen innerhalb von städtischen Regionen und 3 Typen innerhalb von ländlichen Regionen unterschieden und das reicht dann sozusagen von Metropolen wie Frankfurt am Main oder Dresden bis hin zu kleinstädtischen, dörflichen Räumen. Grundlage dieser Unterscheidung bilden ganz einfach ausgedrückt verschiedene Merkmale wie Größe und Funktion der Städte, ihr Einzugsgebiet sowie die Unterscheidung von Gemeinden innerhalb und außerhalb des Einzugsgebiets nach siedlungsstrukturellen Merkmalen. Das heißt, neben der Einwohnerdichte, also lebt man zum Beispiel in einem Dorf oder einer mittelgroßen Stadt, wird danach differenziert, wie nah oder entfernt die Gemeinden von der nächstgelegenen Großstadt liegen. So wird häufig beschrieben, dass Nachteile von Städten sein könnten, einem Durchschnitt geringerer sozialer Zusammenhalt oder auch weniger Grünflächen im direkten Wohnumfeld oder auch mehr Lärm. Die Vorteile von großen Städten bestehen umgekehrt aber auch darin, im Vorhandensein wichtiger Infrastruktureinrichtungen wie zum Beispiel Krankenhäuser, Kitas oder Schulen oder eben in einer höheren Arbeitsplatzdichte. Und für ländliche Regionen gilt dann jeweils das Umgekehrte. Relevant ist aber auch die Frage, kann ich eine Großstadt und deren Arbeitsplätze und andere Angebote in einer vertretbaren Zeit erreichen? Kann ich also deren Vorteile mitnutzen? Gleichzeitig könnte aber auch die Nähe zu großen Städten Nachteile haben, beispielsweise dann, wenn viele Menschen aus den Städten ins Umland ziehen und dort der Wohnraum auch knapp wird und die Preise steigen. Insofern sind diese Unterscheidungen sehr relevant, potenziell für die Lebenssituation vor Ort und dann eben auch für die Lebenszufriedenheit der Bevölkerung dort.
Da wird schon deutlich, dass man wahrscheinlich auch als Einzelner abwägt, was sind dann so die jeweiligen Vor- und Nachteile, was nehme ich in Kauf und was ist für mich unverzichtbar. Wie wirkt sich das dann nun konkret auf das Wohlbefinden aus?
Also für Deutschland insgesamt kann man sehen, dass nach unseren Analysen Menschen in Mittelstädten und städtischen Räumen eine geringere durchschnittliche Lebenszufriedenheit berichten. Dies gilt sowohl für Mittelstädte und städtische Räume in Stadtregionen, die haben eine Lebenszufriedenheit von 6,9 Punkten, als auch für eben diese Mittelstädte und städtischen Räume in ländlichen Regionen mit 6,8 Punkten. Demgegenüber ist die Lebenszufriedenheit in zentralen Städten und in kleinstädtischen bzw. dörflichen Räumen in ländlichen Regionen mit jeweils 7,1 Punkten am höchsten. Das zeigt zum einen, dass sich städtische und ländliche Regionen im Unterschied zu oft gegenteiligen Annahmen vielleicht in der öffentlichen Diskussion in ihrer Lebenszufriedenheit insgesamt kaum unterscheiden. Das zeigt aber auch, dass es eine sehr große Heterogenität innerhalb der ländlichen Regionen gibt. Hier finden sich Regionen mit der niedrigsten, aber auch Regionen mit der höchsten Lebenszufriedenheit. Und dies insbesondere in Ostdeutschland. Dort hat vor allem die Bevölkerung in Mittelstädten bzw. in städtischen Räumen in ländlichen Regionen mit 6,2 Punkten eine vergleichsweise geringe Lebenszufriedenheit. Aber auch kleinstädtische und dörfliche Räume innerhalb von Stadtregionen in Ostdeutschland weisen mit 6,7 Punkten eine unterdurchschnittliche Lebenszufriedenheit auf. Eine mögliche Erklärung dafür könnte zum einen sein, dass diese bereits einige Nachteile von Städten aufweisen, ohne jedoch die Vorteile von größeren Städten zu bieten. Zum anderen könnte die sehr ländlich-periphere Lage auch die Mitnutzung der Infrastruktur von Großstädten verhindern. Für die kleinstädtischen und dörflichen Räume im Einzugsgebiet von Großstädten, die ja auch eine etwas geringere Lebenszufriedenheit im Osten aufgewiesen haben, könnte zum Beispiel auch der Wachstumsdruck der großen Städte, die ja nah dabei liegen, nachteilig sich auf deren Wohnungs- und Gewerbeflächenmarkt auswirken. Also hier könnten dann sozusagen die Preise auch steigen, was dann wiederum für die dort lebende Bevölkerung von Nachteil ist.
Ja, also es gibt Regionen, in denen auch sehr viele gut verdienende Menschen leben und Regionen, in denen die Einkommen deutlich geringer sind. Ihr hattet das schon gesagt mit Blick auf das Saarland und Sachsen-Anhalt. Höher bezahlte Jobs sind nicht überall in Deutschland gleichmäßig vorhanden, auch der ÖPNV nicht überall gleichermaßen, zum Beispiel zu Schichtzeiten. Wie sind denn diese Regionen so über Deutschland verteilt und wie ist jetzt eigentlich genau dieser Zusammenhang zwischen der ökonomischen Schwäche oder Stärke und der Lebenszufriedenheit in einer Region?
Also um den Zusammenhang zwischen der Benachteiligung einer Region und der Lebenszufriedenheit zu untersuchen, haben wir den sogenannten sozioökonomischen Deprivationsindex verwendet. Haben Gemeinden beispielsweise einen hohen Anteil an Personen mit niedrigem Haushaltseinkommen, geringe Steuereinnahmen und eine höhere Arbeitslosenquote, gelten diese als sozioökonomisch benachteiligt. In den ostdeutschen Bundesländern und aber auch im Saarland ist die Benachteiligung demnach am höchsten, in Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg und Hessen hingegen am geringsten. Wie erwartet, zeigt sich in unseren Analysen, dass in Regionen mit der größten Benachteiligung der Anteil der wenig Zufriedenen am höchsten liegt. Insgesamt lässt sich aber auch sagen, je größer die Benachteiligung in einer Region, desto geringer die Lebenszufriedenheit dort. Und dies gilt insbesondere für Ostdeutschland. Das ist deswegen für Ostdeutschland besonders relevant, dieser Zusammenhang, da es dort insgesamt mehr sehr stark benachteiligte Gemeinden gibt als in Westdeutschland.
Ja, die Regionen zeichnen sich ja auch durch ihre natürliche Umgebung aus. Was kann man denn dazu sagen? Wie sind eure Ergebnisse hierzu, Nico?
Dazu muss ich ganz kurz ausholen, denn ein Vorteil der Daten, die wir verwenden, die Afreda-Daten, ist, dass man damit auf sehr kleinräumige Ebene herunterkommt. Also man kann sehr genau sagen, wie sind die Lebensbedingungen der Person vor Ort. Wir können das ungefähr in so einem 1x1-Kilometer-Raster sagen, dort gibt es den und den Grünflächenanteil zum Beispiel. Das ermöglicht uns natürlich, sehr genaue Analysen durchzuführen über die Lebensbedingungen und wie diese eben regional verteilt sind und aber auch mit der Lebensqualität zusammenhängen. Als Umweltfaktoren haben wir uns den Grünflächenanteil und die Feinstaubbelastung in der direkten Nachbarschaft angeschaut. Das sind insbesondere Faktoren, die in Städten oder für die in Städten lebende Bevölkerung von Relevanz ist, weshalb wir uns in den Analysen vor allen Dingen auf stark verstädterte Regionen, also Metropolen, beziehen. Und ganz allgemein ist es so, dass die Forschung darauf hindeutet, dass sowohl der Grünflächenanteil als auch eine gute Luftqualität sich positiv mit der Gesundheit als auch mit dem subjektiven Wohlbefinden zusammenhängen sollten. Unsere Analysen deuten genau in diese Richtungen, also eine höhere Feinstaubbelastung in der direkten Umgebung wirkt sich negativ auf die durchschnittliche Lebensqualität aus. So ist eben so, dass es in Nachbarschaften, in Metropolen, wo der Richtwert für die Feinstaubbelastung der WHO von 2005 überschritten wird, die Lebenszufriedenheit im Durchschnitt mit 6,9 Punkten geringer ausfällt als dort, wo dieser Richtwert eben nicht überschritten wird. Dort ist die Lebenszufriedenheit bei 7,1 Punkten. Also auch beim Grünflächenanteil finden wir einen Zusammenhang mit dem subjektiven Wohlbefinden. Und dort ist es so, dass eben bei sehr viel Grün in der direkten Wohnumgebung die Lebenszufriedenheit mit 7,2 Punkten höher ausfällt, als das der Fall ist, wenn es nur wenig Grünflächen gibt. Dort ist der Mittelwert oder der Durchschnittswert in der allgemeinen Lebenszufriedenheit bei 6,9 Punkten.
Ja, die Unterschiede zwischen Regionen in Deutschland sollen nicht allzu groß sein. So steht es salopp gesagt im Grundgesetz. Und das verbirgt sich hinter dem Begriff der gleichwertigen Lebensverhältnisse. Also Regionen müssen nicht gleich sein, aber gleichwertig. Und das ist ein Politikziel. Wie kann man denn die Lebenszufriedenheit jetzt da einsortieren? Was bedeuten die Befunde aus dem Monitor für die Politik?
Regionalpolitik ist nicht nur Landes- und Kommunalpolitik, sondern auch eine Aufgabe für den Bund, da die sogenannten gleichwertigen Lebensverhältnisse als Ziel im Grundgesetz festgeschrieben sind. Das heißt, die Regionen sollten nicht so sehr auseinanderdriften in allen möglichen Aspekten der Daseinsvorsorge, aber auch der Wirtschaftskraft, der Bildung und weiterer Merkmale, aber eben auch in der Lebensqualität. Dabei ist ein möglichst differenzierter Blick wichtig aus unserer Sicht. Denn ebenso wie es den Osten oder den Westen nicht gibt, gibt es auch nicht die Stadt oder das Land. Unsere Ergebnisse können dabei helfen, die Regionen ausfindig zu machen, wo der Handlungs- und Veränderungsbedarf besonders hoch ist. Das ist überall dort der Fall, wo der Anteil der wenig Zufriedenen besonders hoch liegt. Unter anderem, wie dargestellt, in Mittelstädten und städtischen Räumen, insbesondere in ländlichen Regionen Ostdeutschlands, in Gemeinden mit einer hohen sozioökonomischen Benachteiligung, sowie in Wohnumgebungen, in Metropolen mit schlechter Luftqualität und wenig Grünflächen. Die Ergebnisse unterstreichen daher die Relevanz vieler Maßnahmen, die im aktuellen Gleichwertigkeitsbericht der Bundesregierung beschrieben werden, wie etwa die Förderung von strukturschwachen Regionen oder die Förderung nachhaltiger Mobilität. Aber auch die weitere Reduktion von Feinstaub, das haben wir gesehen, sollte ein wichtiges Politikziel bleiben, wenn das Wohlbefinden der Bevölkerung verbessert werden soll. Aber auch beispielsweise bei der Städteplanung sollte die Schaffung von Grünflächen als Erholungsräume stärker als bisher berücksichtigt werden.
Genau, um Heikos Anmerkungen noch ein bisschen zu ergänzen, wir denken, dass das subjektive Wohlbefinden ein sehr gut geeigneter Indikator ist, um regionale Disparitäten in den Lebensbedingungen zu erfassen, da es eben ganz viele verschiedene Facetten und regionale Aspekte erfasst, die aber auch von den Menschen für ihre Lebensbedingungen als relevant eingeschätzt werden und in diesen Indikator abbildet. Ein Nachteil ist vielleicht ein bisschen, dass wenn man bei einer reinen Betrachtung, zum Beispiel auf der Bundeslandebene verbleibt, dass nicht immer ganz klar ist, welcher regionale Aspekt denn dann wirklich die Lebensbedingungen oder die Lebenszufriedenheit bestimmt. Dazu braucht es eigentlich einfach nochmal mehr Forschung. Wir sind ein bisschen in die Richtung gegangen, indem wir uns eben die regionale Benachteiligung angeschaut haben und die Luftqualität und die Grünflächen. Aber hier bedarf es, wenn man handeln möchte, natürlich nochmal viel mehr Forschung. Und auch für den demografischen Wandel ist letztendlich das subjektive Wohlbefinden als Indikator von zentralem Interesse, denn es hängt ja mit ganz vielen demografischen Aspekten und Ereignissen auch zusammen, also Fertilität, Mortalität und räumliche Mobilität. Nehmen wir zum Beispiel schrumpfende Regionen. Wenn dort das Wohlbefinden von Menschen sehr gering ist, dann führt das in der Folge dazu, dass die Menschen dort weniger Kinder bekommen oder sich vielleicht sogar entscheiden, aus diesen Regionen wegzuziehen, was letztendlich diesen Bevölkerungsrückgang, den es ohnehin regional dann schon gibt, weiter beschleunigen würde.
Ja, und dann fast wie so eine Abwärtsspirale in Gang setzt. Ja, ganz herzlichen Dank. All diese Sachen kann man nochmal nachlesen unter bibbund.de/wohlbefinden. Danke, Heiko und Nico.